NZZ Akzent.
Hier jubeln und feiern am Montagabend Menschen der kurdischen Minderheit in Syrien. Vor 3 Monaten wurde dort der Machthaber Assad gestürzt und seitdem haben wir hier ja immer mal wieder jubelnde Syrerinnen und Syrer gehört und auch über ihre Hoffnungen gesprochen. Und Menschen, die jubeln eben, wenn man ihre Hoffnungen erfüllt schließlich. Welche Hoffnungen wurden hier erfüllt, Anne? Also warum jubeln diese Kurden hier?
Hier können Sie sich wirklich freuen, denn es ist zu einer Einigung gekommen zwischen der Übergangsregierung in Syrien in Damaskus und der kurdischen Minderheit. Deshalb jubeln die Menschen. Und dass es dazu gekommen ist, liegt aber auch daran, dass die Übergangsregierung offenbar sich dazu gezwungen sah.
Warum?
Sie muss Sicherheit im Land herstellen. Das ist bislang recht schlecht gelungen, weil es am Wochenende im Westen des Landes, in den Küstengebieten, zu einem Massaker, muss man sagen, gekommen ist zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und diese Herausforderung muss Ahmed Ashara, der Übergangspräsident, meistern, die unterschiedlichen Gruppen zu einen.
Die Stabilität in Syrien steht auf wackeligen Beinen. Über die Gewalt der letzten Tage und ihre Konsequenzen sprechen wir mit Nahost-Redaktorin Anne Almeling. Ich bin Simon Schaffer. Vor genau 3 Monaten wurde das alte Regime gestürzt. Es sah kurzzeitig von weit her betrachtet, von hier aus ja auch irgendwie so ein bisschen stabil aus. Wie kam es daraus dann zu diesem Gewaltausbruch im Westen?
Der kam überraschend, also auf jeden Fall für die Sicherheitspatrouillen der syrischen Übergangsregierung. Die waren unterwegs im Westen des Landes. Das ist eine Hochburg von Alawiten, also einer schiitischen Minderheit. Und die waren dort auf Patrouille und wurden überfallen, wurden angegriffen von Menschen, die dort leben, sind dann sozusagen in einen Hinterhalt geraten und haben sich einerseits gewehrt. Das hat zu sehr vielen Toten geführt, auf beiden Seiten. Es kam dann aber auch zu einem Massaker, zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Hunderte Menschen wurden ermordet, auch Frauen und Kinder, offenbar von den Sicherheitskräften oder von mit ihnen verbündeten Milizen. Es gab Videos, auf denen zu sehen ist, dass Menschen ja wirklich ermordet werden vor der Kamera, wobei wir eben auch nicht genau wissen, um wen es sich handelt bei den Tätern, weil dafür natürlich Sicherheitskräfte oder Milizen verantwortlich gemacht werden, die der HTS nahestehen, völlig verifiziert, um wen es sich genau dabei handelt, ist es aber noch nicht, dazu ist es noch zu früh. Klar ist, dass eben hunderte Menschen getötet wurden, wahrscheinlich aus Rache, weil ihnen vorgeworfen wird, die Assad-Regierung, das alte Regime, unterstützt zu haben. Ob das stimmt, sei völlig dahingestellt. Aber da sieht man eben, wie zerklüftet das Land ist zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.
Das war am Wochenende, vergangenes Wochenende. Wie hat sich die Situation seither beruhigt?
Ahmed Ashara, der Übergangspräsident, der hat erklärt, dass die sogenannte Militäroperation beendet sei. Und tatsächlich ist seither zumindest über größere Angriffe nichts mehr bekannt geworden. Unklar ist aber natürlich weiterhin, wer ist verantwortlich dafür.
Es war unübersichtlich, es bleibt in dem Fall auch so. Es begann mit diesem Angriff, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das war so, und dann mit den Vergeltungsmaßnahmen. Ist denn, wenn die Gräben so tief sind, dass man sich auf Sicht, sage ich jetzt mal, dann gleich angreift, ist da Beruhigung langfristig überhaupt möglich?
Das ist die große Frage. Also gewünscht wird sie sicherlich von der absolut großen Mehrheit der Syrer, die in Frieden leben möchten. Aber das ist eben auch der große Knackpunkt für das Land, das so viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hat. Ist es möglich, dieses Land zu einen? Und diese Gewalteruption, das ist wirklich sowas wie ein erster großer Test für die neuen Machthaber in Damaskus. Sind sie in der Lage, das Land zusammenzuhalten und wie machen sie das?
Das ist jetzt die Aufgabe für den Anführer, für Ahmed al-Sharra. Er hat sich dazu geäußert, wie fast immer jetzt im Anzug und nicht mehr in der Militäruniform wie früher. Was sagt er da?
Er verspricht hier nationale Einheit und inneren Frieden. Er verurteilt Gewalt. Er will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und gleichzeitig spielt er die Ereignisse aber auch herunter, denn er spricht von den Massakern als das, was im Bereich der erwartbaren Herausforderungen geschehen ist.
Also wenn ich es richtig verstehe, das war zu erwarten, dass dann ein paar Leute sterben? Ein bisschen zynisch?
So klingt es zumindest in unseren Ohren. Das stimmt zwar, viele Menschen, viele Beobachter, viele Experten sind davon ausgegangen, dass nach dem Sturz von Assad es zu Gewalteruptionen kommen wird, zu Massakern, zu Säuberungsaktionen in Anführungsstrichen. Aber so wie er das hier sagt, klingt es natürlich gerade in den Ohren der betroffenen Menschen zynisch. Es klingt wie, als würde er die Sache nicht ernst nehmen. Mhm. Und diese Gewalteruption, die legt im Prinzip offen, was das Grundproblem im Moment ist in Syrien, nämlich der Hass teilweise zwischen den Bevölkerungsgruppen, den ethnischen und den konfessionellen Spaltungen. Die Städte Latakia und Tartus im Westen des Landes, an der Küste des Mittelmeers, die gelten im Prinzip als Hochburg der Alawiten, aus deren Religionsgruppe ja auch oder konfessioneller Gruppe ja auch Bashar al-Assad stammt. Und viele, die nicht zu den Alawiten gehören, sehen in den Alawiten aber Unterstützer für Assad. Viele von ihnen haben Assad auch unterstützt, aber eben nicht alle. Und seit dem Sturz von Assad herrscht unter den Alawiten eine sehr, sehr große Sorge, dass sie nicht geschützt werden, nicht vor Racheakten geschützt werden. Sie haben großes Misstrauen in die neue Regierung, weil sie natürlich auch immer wieder die Erfahrung machen, dass sie in Zusammenhang mit Assad genannt werden, ob sie ihn nun mögen oder nicht, ob sie ihn nun unterstützt haben oder nicht.
Die Angst aber vor diesen Vergeltungsschlägen, wie begründet ist das?
Diese Sorge ist berechtigt. Seit dem Sturz von Assad hat es immer wieder Übergriffe auf Alawiten gegeben, Morde an Alawiten. Nicht in dieser Größenordnung wie am vergangenen Wochenende, aber doch ausreichend, um eine ganze Bevölkerungsgruppe wirklich in Angst zu versetzen. Das liegt auch daran, dass eben die Sicherheitskräfte der neuen Regierung entweder nicht genug sind oder nicht parat stehen. Beides ist offenbar der Fall. Und es gibt auch islamistische Milizen, die versuchen, ja, sozusagen ethnische Säuberungen durchzuführen, die sich teilweise mit der HTS-Miliz verbunden haben von Ahmed Ashara.
Also und Ashara war in dem Fall so auf sie angewiesen, dass er nicht anders konnte und dass er ihnen auch freie Hand gelassen hat?
Er hat zumindest nicht genug dagegen getan, denn bei mehr als 1000 Toten oder weit über 1000 Toten, wie es teilweise berichtet wird, muss man sagen, dass sein System auf jeden Fall versagt hat.
Wenn ich da einen Schritt zurück mache und mal eine andere Position einnehme, jetzt war 14 Jahre Bürgerkrieg, da ist klar, dass man nicht von heute auf morgen in 3 Monaten alles im Griff hat. Die Frage ist ja doch hier für mich, wie ernst ist es dem neuen Präsidenten dann mit der Inklusion, von der er ja vorhin schon gesprochen hat?
Man darf natürlich nicht vergessen, wo Ahmed Ashara herkommt. Er hat früher bei Al-Qaida mitgekämpft. Er ist im Prinzip als sunnitischer Dschihadist bekannt geworden, hat sich dann allerdings losgesagt von Al-Qaida und in Idlib geherrscht oder zumindest die Strippen gezogen. Dort hat er ein Regime errichtet, das eine weitgehend funktionierende Verwaltung ermöglicht hat, aber von Demokratie oder von gleichberechtigten Frauen oder einer inklusiven Regierung kann man nicht sprechen. Und so sieht jetzt eigentlich auch seine Regierung aus in Damaskus. Also die Übergangsregierung, die von ihm ernannt wurde, da befinden sich überwiegend Männer, sunnitische Männer aus Idlib.
Könnte es denn sein, dass jetzt, nachdem, wie wir am Anfang gehört haben, ein Deal mit der kurdischen Minderheit zustande kam, könnte es sein, dass jetzt kurdische Männer vielleicht oder vielleicht auch Frauen in diese Regierung dann eintreten?
Das wünschen sich die Kurden sicherlich und denkbar ist das auch, denn dieser Deal enthält auch die Abmachung, dass die Kurden gleiche Staatsbürgerrechte bekommen wie auch der Rest der syrischen Bevölkerung. Und das ist etwas Neues, denn die Kurden waren eine diskriminierte Minderheit unter Assad. Viele von ihnen haben zum Beispiel gar keine Identitätspapiere erhalten und sicherlich auch nicht die gleichen Rechte, die eben die anderen Syrer genossen haben in der Vergangenheit. Und das könnte sich jetzt ändern, das soll sich jetzt ändern. Und damit ist natürlich auch der Weg frei für Kurden an der syrischen Regierung, sofern denn eine neue gebildet wird. Und das liegt jetzt in der Hand des Übergangspräsidenten, der ja bereits eine neue Regierung angekündigt hat, aber noch nicht umgesetzt hat.
Und immerhin, ich meine, das Gebiet, das die kurdischen Verbände kontrollieren, ist ja wirklich ein großer Teil Syriens im Nordosten.
Das ist etwa ein Drittel, genau.
Um die Kurden mit ihrem großen Gebiet einzubinden, da musste, nehme ich jetzt mal an, al-Sharaa also auch Kompromisse eingehen, oder? Also die wollen ja sicher Beteiligung, die wollen mitreden. Der neue starke Mann im Lande, der Kompromisse eingeht, das ist ja irgendwie auch ein Signal, oder? Also auch nach außen, also für die Nachbarstaaten und für den Westen, oder?
Das ist ihm sicherlich wichtig, die Beurteilung aus dem Ausland, die Beurteilung aus dem Westen zum Beispiel, um die Sanktionen, die ja weiterhin gegen Syrien bestehen, zu beenden. Denn ohne wirtschaftlichen Aufschwung in Syrien wird es auch für Ahmed al-Sharaa sehr, sehr schwierig. Mhm. Und gleichzeitig ist er eben auch abhängig von der Türkei. Also die Türkei gilt sozusagen mit Blick auf die Kurden als eine Art Vetomacht für Ahmed al-Sharaa. Und offenbar hat die Türkei jetzt eben ihm signalisiert, sich zu einigen mit den Kurden, obwohl die vorher ganz andere gegensätzliche Interessen hatten, einfach um das Land zu befrieden. Denn ein Auseinanderbrechen Syriens wäre auch für die Türkei eine große Schmach.
Okay, also alle reden mit.
Alle reden mit und die Türkei oben im Norden Syriens ist natürlich ein enger Verbündeter von Ahmed al-Sharaa und der HTS. Die Türkei hat sie ja bereits bei ihrem Vormarsch gegen Assad unterstützt. Und auf der anderen Seite spielt aber auch Iran noch eine Rolle. Iran hatte ja das alte Regime unter Assad unterstützt. Und ob jetzt eben auch Kräfte, die mit Iran in Verbindung stehen, zum Beispiel der libanesische Hisbollah, beteiligt waren an diesem Massaker gegen die HTS, gegen Ahmed al-Sharaa, das ist noch ungeklärt.
Okay. Ein ungutes Gefühl bleibt schon auch, oder? Also auch bei dir in dem Fall. Also dieser Bürgerkrieg, kann der jederzeit wieder losgehen? Weil das war ja die Befürchtung, nachdem es diese Gewalt gab.
Diese Befürchtung bleibt. Aber auch die Hoffnung darauf, dass Syrien zusammenwachsen kann. Und da gibt es eben auch aus Syrien immer wieder Stimmen, die sagen, wir können es noch schaffen. Auch nach diesem Massaker ist Versöhnung noch möglich. Und ich wünsche es Syrien sehr.
Anne, warst du da?
Gerne.
Das war unser Akzent mit Nahost-Redaktorin Anne Almeling. Ich bin Simon Schaffer und bis bald.